So, ihr Lieben, der Kanada Grand Prix ist vorbei und es hat ordentlich gekracht zwischen Oscar Piastri und Lando Norris und wir haben nur darauf gewartet. Wann ist es soweit? Auch McLaren hat nur darauf gewartet. Jetzt war es soweit und es ist vielleicht ein bisschen anders gekommen, als wir uns das alle vielleicht gedacht haben. Ja, es war fast wenig überraschend dann Lando Norris, der die Nerven verloren hat und da hat er sich aber mal ordentlich verschätzt. Wir werden in dieser Episode mal ganz genau drauf schauen, was schiefgelaufen ist, unsere Einschätzung geben, warum und da gab es natürlich dann noch ein paar andere Sachen, die erwähnenswert sind. Zum Beispiel das erste Podium von Andrea Kimi Antonelli, einer der drei jüngsten ever und die anderen zwei kennt ihr vielleicht schon, wenn nicht, dann lohnt es sich dran zu bleiben. Und dann natürlich noch gute Leistung von Hülkenberg, Ocon und auch Fernando Alonso darf nicht unerwähnt bleiben. Mal schauen, wie viel Zeit wir dafür finden. Auch ein bisschen Ferrari, auch ein bisschen Williams und alles andere natürlich im nächsten Video in den Fahrernoten. Weil jetzt würde ich sagen, steig mal ein.
Auf geht's. So, ich habe passend auch schon McLaren Trauerflor heute hier. Es ist passiert, ja. Gekracht hat es zum Glück nicht allzu dolle, ja, aber
Saufen
sie sind aneinander geraten.
Ja, sah auf den ersten Blick heftig aus. Ja, wir haben es ja schon in unserem Race-Check, wir haben ja direkt nach jedem Rennen ein kleines Reel oder Short oder welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid, heißt es ja ein bisschen anders, in dem wir das auch schon thematisiert haben. Meine Güte, da bin ich schon aus dem Sessel oder vielmehr von meinem Sofa aufgesprungen und das war ja, eine Sache muss man schon auch sagen, also bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, trotzdem Respekt an Lando Norris, wie er da den Piastri gejagt hat. Bis zu dem Zeitpunkt war es ein grandioses Rennen von ihm, auch wenn er mal wieder die Qualifikation unter seinen Möglichkeiten beendet hat. Er ist diese Saison wirklich nicht so sein Steckenpferd, leider. Und dann hat er eigentlich das Ganze so schön vorbereitet. Ja, dann auf der langen Geraden war er neben ihm, dann Piastri hat zurückgekontert.
Das Manöver dann vorher schon in die Haarnadel rein, das war richtig geil. Ne?
Hammer, ja, also wirklich super. Hat auf einen super, super Endspurt hoffen lassen und der hat dann genau eine Schikane mehr noch und die halbe Zielgerade gereicht. Und mal schauen, ne? Also ich fand es wirklich klasse, das auch zu sehen, dann auch in der Wiederholung. Piastri bremst super spät in die Schikane vor der Zielgerade rein, ja, um irgendwie noch vor Norris zu landen. Norris macht es eigentlich genau richtig, bremst schön, so wie es sich gehört, früh genug an, um dann den ganzen Schwung mitzunehmen, weil er dann natürlich auch früher beschleunigen kann, um ihn dann eben auf der Gerade wieder einzuholen, hat ja auch geklappt, bloß dann hätte er halt rechts vorbeifahren müssen, dann hätte es wahrscheinlich funktioniert, anstattdessen schaut er nach links, will links vorbeistechen, wo eigentlich so ein bisschen Asphalt noch ist, ein bisschen Gras und dann halt die Wand und dann reicht es halt nicht, weil Piastri auf der Ideallinie bleibt, ist auch sein gutes Recht, weil er zu dem Zeitpunkt auch noch vor ihm war. Viele haben ja auch verglichen das Manöver mit 2011, Button gegen Hamilton, da war der Unterschied, Hamilton war wirklich schon direkt neben Button. Das war auch
so halb,
ein bisschen diskutabler, wer bei den beiden die Schuld hatte, aber bei Norris muss man sagen, also das hat er sich selber zuzuschreiben und das Zweite, wofür ich ihn loben will, auch wenn es bitter ist, er hat das sofort zugegeben, Wahnsinn, da gab es kein böses Blut, also es gibt ein paar andere Fahrer und ich will jetzt nicht Verstappen sagen, bei dem sind wir uns da sicher, aber die würden da ganz anders reagieren und manche dann auch zurecht, je nach Situation, also ich will da gar keine große Diskussion machen, aber ich kann mir kaum, also wirklich nur ganz wenige Fahrer vorstellen, die dann direkt die Größe haben zu sagen, okay, das war komplett meine Schuld und es ist Wahnsinn, also man hätte ja denken können, jetzt geht dann Dave so ein bisschen der Beef los, aber die Anzeichen sehe ich überhaupt nicht, also die haben sich sofort vertragen, alles gut, Handshake, weiter geht's und auch wenn man jetzt sagen könnte, vielleicht hat er jetzt hier die WM schon weggeschmissen, wird die Saison zeigen, ist ja noch lang. Aber gefallen hat er sich nicht damit getan. Es hat viele Punkte gekostet.
Nee, das ist schon richtig so. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, was das Manöver selber angeht. Ich denke, die Idee war eigentlich gut. Ja? Also die Umsetzung war natürlich diskutabel. Ja, das hat natürlich nicht hingehauen, das haben wir alle gesehen. Er hat sich da verschätzt. Ich denke, er wollte den Schwung halt einfach maximal mitnehmen. Er wollte nicht kurz vom Gas gehen. Er hat gehofft, und das hat er dann später auch gesagt, dass der Piastri, oder hatte das Gefühl, dass der Oscar Piastri langsam nach rechts abdriftet. Also wieder auf die Ideallinie zurück, um Kurve 2 oder na, eigentlich ist Kurve 1 dann richtig anzufahren. Das ist eine ziemlich scharfe Linkskurve, wie es da erstmal geht. Und dann wäre die Lücke da gewesen. Ja, die hätte Lando Norris dann reinbremsen können. Aber Er hatte eigentlich zu viel Schwung. Das war das Problem. Den wollte er nicht aufgeben und er hat dann gehofft, so, ah, komm, mach schon die Lücke auf, mach auf. Und ist dann selber irgendwie aufs Gras gekommen, ist dem Oscar Piastri dann mit dem Frontflügel in den Hinterreifen gefahren. Zum Glück, toi toi toi, ist bei Piastri dann eben nichts passiert. Ich denke, wenn er es rechtsrum versucht hätte, da war ewig Platz, ja, aber es hätte nicht funktioniert. Dann hätte Oscar Piastri halt auf der Innenbahn später gebremst, hätte ihn da verhungern lassen außen und dann wäre das Momentum vorbei gewesen. Also Idee Lando Norris, 10 von 10 Umsetzung, naja, da arbeiten wir noch dran. Ne?
Das wären ja noch ein paar weitere Runden gewesen. Ist ja nicht so, dass jetzt
natürlich,
1, aber 2 dann das Rennen vorbei gewesen wäre.
Es waren ja, also der Kampf ging ja zu dem Zeitpunkt schon einige Runden lang und dann hat ihn sich endlich ausgeguckt, hat eben eingangs der Haarnadel da ihn schon überholt, aber das war eigentlich so der Auftakt zu diesem ganzen Manöver und er wollte da den Move halt vollenden. Ja, er ist zu viel Risiko gegangen. Er hat es ja selber gesagt und da bin ich dann ganz bei dir. Ne? Er hat die Schuld sofort voll auf sich genommen. Ich weiß, ob du es mitbekommen hast, direkt dann auch beim Interview nach dem Rennen. Oscar Piastri wurde gerade interviewt. Er kam da rein, hat sich bei ihm nochmal entschuldigt. Ja, so live im Fernsehen. Richtig, richtig groß.
Das haben wir auch beiden abgekauft, ne? Also es war
total, wirklich, ja. Ja, das war nicht gespielt. Klasse. Das war einfach so unter Buddies halt einfach, ey, sorry, blöd gelaufen. Und ja, Oscar Piastri hat natürlich auch, kann es auch sehr leicht nehmen. Er hat nichts verloren, so gesehen. Er wäre ohnehin hinter Antonelli wahrscheinlich ins Ziel gekommen. Da hat er eben ja auch keinen Stich gemacht. Also Piastri war hinten raus dann nicht mehr ganz so schnell unterwegs. Antonelli auch nicht, aber da sprechen wir vielleicht selber später nochmal drüber. Auf jeden Fall, der Teamfrieden ist intakt und darauf kommt es, glaube ich, an, ne?
Ja, man muss sagen, also auch da wieder, ne, also Piastri hatte eigentlich ein schlechtes Wochenende, ne? Der hat zwar noch in der Quali hat er sich noch in eine gute Position gebracht, aber davor hat er nicht gut ausgeschaut in den ganzen Trainings und auch im Rennen, da war er jetzt auch nicht so der King, ne? Also es hat jetzt nie so richtig ausgeschaut, als ob er da wirklich noch um Platz 1, geschweige denn 3 kämpfen konnte, oder andersrum, Platz 3, geschweige denn 1, so muss man es eigentlich sagen. Und Norris, der hat eigentlich aufgeholt mit 7 Meilenstiefeln, hat zwischendurch ja auch mal irgendwann Mitte des Rennens dann gesagt bekommen, so jetzt brauchen wir die beste Version von dir, damit du halt heute nach vorne kommst. Und die ist dann auch gekommen, bis eben zu diesem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, es ist halt so ein bisschen so ein mentales Ding bei Lando Norris, vielleicht das so ein bisschen im Hinterkopf drinnen steckt, denn jetzt hat er vielleicht mal irgendwie sich gedacht, so jetzt ziehe ich mal durch, jetzt mache ich mal den Verstappen und bin völlig kompromisslos. Du hast es ja gesagt, die Alternative wäre gewesen, vom Gas zu gehen, kurz zu bremsen und dann eben wirklich viel Momentum zu verlieren. Ja. Hat sich gedacht, naja, bei Verstappen klappt es ja auch immer. Die Leute ziehen zurück, aber ich muss sagen, erstens, Verstappen hat sich diese Reputation über Jahre aufgebaut und als der angefangen hat in seinen ersten Jahren, da ist er auch ewig oft gecrashed. So, das war so das Lehrgeld, das Verstappen bezahlt hat. Und der ist heutzutage auch cleverer, was das angeht. Der weiß, wie weit er gehen kann. Und die Leute wissen eigentlich auch, beim Verstappen, da ziehe ich lieber mal zurück, weil niemand will es halt wirklich riskieren zu crashen.
Der Piastri nicht. Der zieht auch beim Verstappen nicht zurück.
Ja, aber Piastri eben generell cleverer, was das angeht, zumindest bisher. Ja. Also man muss es schon sagen, wir haben es ja ins Thumb reingeschrieben, Lando no risker, wenn er es dann irgendwie dann doch eingeht, das Risiko, dann macht es dann meistens auch irgendwie nicht so, dass es hundertprozentig passt. Ich weiß nicht, wie es bei der englischen Variante kommentiert worden ist auf F1 TV, also ich habe es ja auf Sky Deutschland geschaut und da war die Diskussion dann auch vor eben diesem Manöver auch schon bei anderen Manövern im Rennen, dass Piastri einfach, Norris, einfach, und das kennen wir aus der Vergangenheit auch, der braucht immer ein bisschen länger, um Leute zu überholen. Der ist da nicht so klinisch wie jetzt zum Beispiel chirurgisch wie ein Verstappen oder vielleicht auch ein Alonso oder Hamilton oder ein Piastri. Und das nächste ist, er legt sich die Leute auch immer so ein bisschen umständlich zurecht. Also zum Beispiel hat er öfters mal den Piastri schon versucht irgendwie zu attackieren in der letzten Schikane, wo es vielleicht auch noch gar nicht so schlau war, wo eigentlich nicht nah genug dran war, wo dann da sozusagen nicht rausgezuckt wäre oder nicht irgendwelche Spielchen gespielt hätte. Piastri lässt sich da eh nicht aus der Ruhe bringen. Da hätte es vielleicht mehr gebracht, ein bisschen mehr Schwung mitzunehmen, dann auf die Zielgerade und so weiter und so fort. Also es wirkt immer so ein bisschen, als ob er da nicht in der ganzen A-Kategorie angekommen ist, was das angeht. Auch wenn er sonst mega Qualitäten hat, unfassbar schnell, aber es sind diese Kleinigkeiten, die irgendwie noch fehlen. Es ist nicht viel, aber das kostet ihm halt einiges und er kriegt es noch nicht so ganz zusammen. Also
Ja, es ist, wie du sagst, das waren ja Spielchen. Ne? Ja, man muss sich dann auch mal zeigen, wenn man dem Gegner signalisieren will, so, ey, ich bin schneller, ich probiere es gleich, Freundchen. Ja? Und dann zuckt man schon mal raus, deutet mal was an oder verunsichert den Gegner eben. Ne? Das ist ganz normal, das machen ja alle Piloten so. Es sei denn, der Geschwindigkeitsüberschuss ist so groß, dass man sofort beim ersten Manöver dann halt einfach vorbeigeht. Ja, aber mich erinnert die ganze Situation so ein bisschen an Sebastian Vettel, ja, tatsächlich. Wenn ihr euch erinnert, Vettel hat ja dann, 2018 müsste es gewesen sein, in Hockenheim mehr oder weniger den Titelkampf da verloren, als er im Kiesbett gestrandet ist. Und seitdem gefühlt jeder Zweikampf, egal was Sebastian Vettel gemacht hat, er hat sich immer gedreht, ob er außen war, ob er innen war, egal was er probiert hat, er hatte einfach die sprichwörtliche Scheiße am Schuh. Ja? Da ging dann gar nichts mehr. Unterschied ist natürlich, zu dem Zeitpunkt war Vettel halt viermaliger Weltmeister und hatte der ganzen Welt schon längst bewiesen, ja, dass er das Zeug dazu hat. Der Beweis steht natürlich bei Lando Norris noch aus und wenn er jetzt in dieser Phase seiner Karriere in so eine Spirale reinkommt, kann das sehr schnell gefährlich werden, hat auch Nico Rosberg schon gesagt, ne? Da wird sehr, sehr schnell düster dann, wenn man sich da ein bisschen irgendwie dem Ganzen hingibt, ja, wenn man sich da in negative Gedanken irgendwie verstrickt. Er rät ihm natürlich auch zu professionellen Sportpsychologen, hat Nico Rosberg ja selber auch gemacht.
Mentor, hat er gesagt, ne? Mentor.
Ja, genau, ich denke sowas. Ich glaube, Romain Grosjean war auch so einer, der hat da auch sehr erfolgreich mit so einem Menschen zusammengearbeitet. Vielleicht macht Lando Norris das ja schon längst, wir wissen es noch nicht. Es tut auf jeden Fall Not, ja, es tut wirklich weh, dieses große Talent und diesen sympathischen Typen da so, ja, siechen zu sehen. Aber es ist im Moment wirklich so, egal was er probiert, es gelingt ihm halt nichts.
Das Ding ist aber auch, finde ich, also weil er ja auch immer so von manchen Leuten zumindest so ein bisschen als Heulsuse charakterisiert wird oder als ihr. Ich finde ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass er halt auf die Strecke die falschen Entscheidungen öfters mal trifft, der wirkt auf mich nicht instabil. Also er sagt halt frei raus, wie auch zum Beispiel Hamilton, wenn er irgendwie unglücklich ist und so weiter und so fort. Aber ich finde auf der Strecke, ich habe jetzt in den Interviews nicht das Gefühl, dass er irgendwie davor ist, innerlich so zusammenzubrechen oder zu implodieren. Also ich glaube, der ist mental schon stark, ihn beschäftigt es halt. Er kann es dann aber in dem passenden Zeitpunkt dann schon auf der einen Seite wegstecken oder von sich wegschieben. Ja. Aber ist so dieses Unterbewusste ist bei ihm dann irgendwie, er macht dann trotzdem immer die falsche Entscheidung. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch direkt verkraftet, weil sonst würde er, glaube ich, dazu gehört ja auch einiges, nicht sofort hingehen und sagen, hey, weißt du was, Oscar, ich habe da, das ist völlig meine Schuld, sorry ans Team und so weiter. Das musst du auch erstmal schaffen. Das finde ich fast mental stärker, als wenn du irgendwie wütend bist, wegstiefelst und erstmal mit niemandem reden willst. Also, muss man, finde ich, schon auch irgendwie beachten. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht seine Schuld. Du hast Rosberg erwähnt, es gibt eine kuriose Statistik und die habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen.
Der Rosberg-Fluch.
Der Rosberg-Fluch. Jeder, mit dem man ein Selfie macht, den trifft es dann irgendwie. Und jetzt hat er extra eben keinen Selfie gemacht an diesem Wochenende, sondern hat sich einfach an der Zielgerade hingestellt und hat da selber ein Selfie gemacht.
Und ohne dass irgendjemand im Hintergrund zu sehen war.
Tja, und ratet mal, wo der Crash passiert ist, genau an dem, Punkt, wo Rosberg stand. Es ist unfassbar. Ja. Also der muss jetzt echt aufpassen. Also vielleicht liegt es dann doch am Nico.
Voodoo.
Sollte man nicht unerwähnt lassen.
Wir haben jetzt eine ganze Menge schon dazu gesagt. Wir haben auch heute in den Highlights wieder einen spannenden Stargast, Kevo. Sag doch du mal, wie hast du denn die Situation gesehen?
So eine Fehleinschätzung wie die von Lando Norris habe ich echt lange nicht gesehen. Die Vergleiche kamen ja auf mit 2011, Button gegen Lewis Hamilton, war aber aus meiner Sicht eine andere Situation, weil Hamilton da schon neben Jenson Button war und das Recht hatte, dort zu sein. Dieses Recht war bei Lando Norris gar nicht da. Ich weiß nicht, wie er da auf die Idee gekommen ist, dass da innen wirklich noch Platz ist. Also wirklich in meinen Augen ein Anfängerfehler, eine komplette Fehleinschätzung und bestätigt halt wieder dieses Bild. In den entscheidenden Momenten ist Lando Norris im Kopf nicht wirklich da, weil das ist wirklich ein Fehler, den sieht man wirklich selten und das hat einfach aus meiner Sicht mit damit zu tun, dass er mit diesem Druck nicht klarkommt, weil es ist einfach so schade. Lando Norris ist rein von der Pace her wahrscheinlich der bessere der beiden. was der manchmal aus dem Auto rausholt, wenn die Purple-Sektoren im Qualifying fliegen, im Training fliegen oder auch jetzt hier in Sachen Rennpace, der war mit der schnellste Auto auf der Strecke, aber genau wenn es drauf ankommt, versagen ihm die Nerven. Und ich glaube, so allmählich sieht man das auch bei McLaren. Und wenn es nur so ein paar Prozentpunkte sind, 2-3 Prozentpunkte, die das Team jetzt eher auf Seiten von Oscar Piastri ist, denke ich, weil man einfach sieht, auf den Jungen ist Verlass. Auf den können wir uns verlassen. Der hat hier ein schlechtes Rennwochenende, hat keine Pace im Quali, im Training. Im Quali haut er dann P3 raus. Während Lando Norris das Auto in die Wand setzt, im Training schon nicht so schlimm wie im Rennen, aber auch da schon den Kontakt zur Wand herstellt und nur auf Platz 7 landet. Also diese Verlässlichkeit ist deutlich mehr gegeben bei Oscar Piastri. Und ich glaube, das wird man bei McLaren mittlerweile auch intern sehen. Schade für Norris. Vielleicht sollte er sich wirklich mal bei Nico Rosberg ein paar Ratschläge holen, weil der hat es geschafft. Er hatte ähnliche Probleme damals, ist aber mittlerweile Formel 1 Weltmeister. Also was heißt mittlerweile, hat es dann geschafft irgendwann. Ja, deshalb Lando Norris, tu irgendwas, weil es ist einfach so schade, so ein vergeudetes Talent zu sehen.
Ja, auch Kevo sieht es ganz ähnlich wie wir. Und wenn ihr gerne mehr von Kevo sehen wollt, ich denke, ja, das ist ein eloquenter junger Mann, dann habt ihr nicht nur recht, sondern dann solltet ihr auch ganz schnell mal, nachdem ihr dieses Video sehr gesehen gut. habt natürlich und nachdem ihr bei uns auf Abo gedrückt habt, beim Kevo vorbeischauen. Overcut von Superkanal. Ganz, ganz viele coole Videos, die er macht. Schön aufgemacht, ein bisschen anders, als wir das machen. Würde sich super ergänzen, 2 Abos, die sich lohnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Dave, schauen wir mal auf die anderen Sachen, die interessant waren an diesem Wochenende. Ja, denn es gab ja noch einiges, worüber man hier auch trefflich sehr lange sprechen kann, wenn halt nicht so ein Ausnahmeereignis passiert wäre. Fangen wir doch vielleicht mal an mit George Russell. Erster Saisonsieg, gemeinsam auch dann mit seinem Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli, der jetzt sein erstes Podium in der F1 errungen hat und dann auch noch einer der 3 jüngsten Fahrer ist, die das geschafft haben in der Formel 1. Der jüngste war Max Verstappen und der zweitjüngste. Und jetzt haltet euch fest, wenn ihr es nicht eh schon wisst. Dave?
Sir Lancelot.
Lance Stroll tatsächlich, ja. Unfassbar, dass der bei so einer wichtigen Statistik in den Top 3 ist und sogar Zweiter. Also Wahnsinn. Mhm. Der kann also doch was, auch wenn das nicht so oft zeigt, auch an diesem Wochenende eher blass geblieben. Ja, aber spannend natürlich dann auch vor allem eben der Sieg von Russell. Der hat ja eigentlich das Ganze sehr souverän wegdominiert, ne, an dem Wochenende. Also war er knapp, aber es hat jetzt nie ausgeschaut, als ob er da groß ins Schwimmen geraten wäre.
Ja, ja. Ja, es war großartig. Wir haben nach dem Qualifying schon, eine explosive erste Startreihe ausgemacht. Russell und Verstappen, die zwei, gar nicht so Intimfeinde nebeneinander. Der Start ist gut gegangen, das ganze Rennen über haben sie sich eigentlich ganz gut benommen. Tatsächlich aber dann bis zur Safety-Car-Phase, ja, da ging es dann los mit Spielchen.
Oh ja.
Verstappen war da sehr nah dran am Russell. Russell hat dann plötzlich mal abgebremst, damit Verstappen ihn da überholt. Er hat ihn natürlich sofort angeschwärzt bei der Rennleitung. Ich bin mir nicht sicher, wie hyper ernst das alles gemeint ist. Ich glaube, die machen sie solche Spielchen dann und petzen dann irgendwie gegenseitig, aber am Ende des Tages ist ja nichts passiert. Die Beschwerden natürlich über den jeweiligen Funk waren sofort da und laut und das war dann definitiv kein Spaß. Red Bull hat den Sieg von George Russell tatsächlich dagegen protestiert nach dem Rennen. Und zwar wegen dieser Szene in der Safety-Car-Phase. Da hat man dem Russell irgendwie erratisches Fahren vorgeworfen. Natürlich das Gegenargument von Russell war, ja, der hat mich dann aber hinterm Safety-Car überholt. Das darf der gar nicht. Am Ende des Tages ist nichts passiert. Die Rennkommissare haben da mit Fingerspitzengefühl reagiert. Dann haben die beiden Herren wahrscheinlich mal sich zur Brust genommen und gesagt, Freunde, so nicht, wir drücken mal ein Auge zu. Ich glaube, damit lassen sie es dann auch bewenden. George Russell war ja sowieso in Scherzlaune. Er hat ja nach seiner Pole schon gesagt, ja, ach, wurde ja gefragt, wie er denn, was am Start erwartet von Max Verstappen. Er hat gemeint, ach, ich habe da noch ein paar Punkte Spielraum auf meiner Strafkartei. Ne? Da kann ich ja vielleicht ein bisschen aggressiver zu Werke gehen, war natürlich dann der Subtext. Das haben ihm die Fans übrigens an der Strecke sofort ziemlich übel genommen. Da kamen schon ein paar Buhrufe, aber er hat es auch weggelächelt. Das war natürlich auch nicht wirklich ernst gemeint. Und wir haben dann am Sonntag gesehen, das lief alles zivilisiert ab zwischen den beiden.
Ja, und das Ding ist ja, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja natürlich so ein bisschen Psychospielchen zwischen Verstappen und Russell, und die darf man jetzt aber auch nicht zu ernst nehmen. Nehmen die beiden übrigens, glaube ich, auch nicht, denn auf der Pressekonferenz haben die sich eigentlich ganz gut verstanden. Also die haben jetzt miteinander geredet, die haben sogar ein bisschen miteinander gescherzt. Also da ist kein Hass, glaube ich, zwischen den beiden, aber halt eine sehr, sehr starke Rivalität inzwischen. Und in Russell, der weiß auch ganz genau, der muss dem Verstappen auch ein bisschen Kontra geben, auch jetzt mal in Situationen, wo es nicht unbedingt notwendig ist. Denn wenn die dann wirklich mal auf der Strecke aneinander geraten, dann muss Verstappen auch wissen, mit dem kann ich eben nicht alles machen, so wie er sich meistens bei Norris denkt. Das ist schon ganz wichtig. Und Russell ist da, glaube ich, auch eher so die Kategorie Lewis Hamilton, der dann auch nichts mit sich mehr gefallen hat lassen. Problem dabei ist, wenn dann beide irgendwie nicht zurückstecken, dann passieren halt so Sachen wie 21. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Aber wie gesagt, wir wollen ja auf dem Kanal ja auch nichts überdramatisieren, deswegen sei das auch gesagt. Andere machen da vielleicht dann irgendwie wieder so diese riesen Hass-Story auf. Sehen wir ehrlich gesagt nicht so. Ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr das seht. Auch eher so wie wir, dass wir sagen, okay, ist eine gesunde Rivalität, vielleicht eine teilweise nicht mehr ganz so gesunde, aber im Großen und Ganzen fair, aber sehr, sehr hart. Oder seht ihr das ganz anders und glaubt ihr, die können sich überhaupt nicht ausstehen? Also lasst uns da in den Kommentaren diskutieren und dann schauen wir nochmal, was es sonst noch zu berichten gibt. Es war ja am Ende dann noch relativ nah beieinander, das Feld, vor allem dieser DRS-Train ganz am Schluss. Aber dann nach dem Safety-Car auch vorne waren dann auch beziehungsweise ohne das Safety Car, die Top 5 dann gegen Ende des Rennens auch sehr nah beieinander.
Das war richtig geil.
War dann eben auch nicht nur dieses McLaren-Duell spannend, sondern eben was auch vorne passiert. Ich habe ständig geschaut, wie weit ist eigentlich jetzt Verstappen hinter Russell? Ja. Wie weit ist Antonelli hinter Verstappen? Und was macht eigentlich Leclerc da hinten? Wobei der dann war am Ende schon ein ganzes Stück weit weg, aber die Abstände habe ich mir eigentlich die ganze Zeit angeschaut und es war schon echt interessant, weil zwischendurch hat man wirklich gedacht, okay, war ja auch so, Verstappen ist, je nachdem wie alt seine Reifen waren, plötzlich von Antonelli weggekommen. Später ist er wieder rangekommen und hat ihn dann teilweise auch kassiert. Dann nach dem Boxenstopp war er wieder dahinter und dann ging das ganze Spiel von vorne los. Also es war schon wirklich, wirklich spannend. Und ja, dann schauen wir mal, denn jetzt kommt Kevo Teil 2 und der hat noch ein bisschen eben was zu den anderen Kämpfen in diesem Rennen zu sagen.
Ferrari, ich glaube, da kann man nicht viel zu sagen. Ich glaube, sie haben ihr Rennen maximiert. Bei Charles Leclerc ging nicht viel mehr, glaube ich, als Platz 5. Er selber wollte den Einstopper machen, hätte aber im Endeffekt auch nichts daran geändert. An der Endplatzierung bei Hamilton hatte man von Anfang an Probleme mit dem Unterboden durch den Schaden, durch das Murmeltier-Rip an der Stelle. Also ja, sehr, sehr bitter für ihn. Aber auch da ging, glaube ich, nicht mehr als Platz 6, ob mit Schaden oder ohne. Ich glaube, da wäre nicht mehr gegangen. Alonso holt mal wieder einen Punkt. Auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Nico Hülkenberg auch richtig gute Leistung. Mal wieder in den Punkten gelandet. Fühlt sich immer mehr verbunden zu dem Auto. Ja. Und Carlos Sainz auf Platz 10 noch ein Punkt. Auch Ocon will ich noch erwähnen. Richtig gute Leistung von 14 gestartet, auf 9 das Rennen beendet. Ja, ich glaube, wir hatten alle Spaß. Allein schon die Tatsache, dass, sorry, ich eskaliere hier schon wieder, ich laber schon wieder zu viel, aber dass wir vor dem Safety Car die Top 5 Fahrer innerhalb von 5, 6 Sekunden hatten, zeigt schon nicht nur im Qualifying, sondern auch auf die Renndistanz, wie eng es auf manchen Strecken zugeht. Also Leute, genießt die Formel 1 momentan. Ich tue es. Ich hatte wirklich Spaß gestern Abend. Ich hoffe, ihr auch. In dem Sinne, schöne Grüße an die Jungs von Im Kreisfahren und danke nochmal für die Einladung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
War eine Menge los auf jeden Fall, ne?
Auf jeden Fall.
Es ist wirklich, Formel 1, wie sie Spaß macht. Nicht nur in den Qualifyings geht es wirklich eng zur Sache, sondern jetzt eben auch im Rennen. Und die Top 5 lagen da wirklich sehr nah beisammen. Und wie du schon gesagt hast, du hast ständig die Abstände abgecheckt. Ja, das habe ich auch gemacht. Und ich habe dir mal geschrieben, ich habe gewettet, dass Verstappen aus den Top 3 rausfliegt, weil die beiden McLaren-Piloten kamen ziemlich schnell ran. Auch Antonelli hatte eine gute Phase, aber dem Antonelli sind dann wirklich die Reifen eingebrochen am Ende. Das war schade. Was mit den McLarens passiert ist, haben wir ja hinlänglich schon diskutiert. Und Leclerc hatte ja mit einer anderen Strategie dann wirklich am Ende frische Mediums drauf. Der hatte potenziell auch noch einiges im Köcher, aber da gingen ihm auch die Runden natürlich dann aus. Das war schade, aber um ein Haar hätten wir wirklich einen spannenden 5-6-Kampf gesehen, dann ums Podium. Das ist schon lange, lange her, dass das mal so war in der Formel 1. Das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß.
Ich fand es sehr, sehr schade, dass wir hinten nicht noch so 4-5 Runden nach dem Safety Car gehabt hätten. Das wäre richtig, richtig feier geworden. Und man muss auch sagen, ich habe jetzt nicht komplettes Rennen von Leclerc von der ersten bis zur letzten Runde super dicht verfolgt. Aber immer dann, wenn ich geschaut habe, ich habe relativ oft geschaut, ist mir aufgefallen, der ist eigentlich die Pace von der Spitzengruppe größtenteils mitgegangen. Ja. Also der Ferrari hatte die Pace. Bei Hamilton war es nicht so, aber, und das habe ich auch erst sehr, sehr spät dann im Rennen erfahren, der hatte ab der Runde 20 dann wirklich immensen Schaden. Das hat er ja dann auch nochmal im Interview nach dem Rennen erklärt, ist da hat ein Murmeltier überfahren und dann hat es relativ starken Schaden gegeben, der ihm dann 20 Punkte Abtrieb gekostet hat. Ja. Und das ist schon echt extrem viel. Da waren
die Kollegen im britischen Sky haben es umgerechnet. Das sind also 20 Punkte Abtrieb, das rechnen die Teams unterschiedlich, aber macht auf der Strecke plus minus eine halbe Sekunde aus pro Runde. Also wirklich richtig, richtig heftiger Schaden bei Hamilton.
Und man muss ja auch sagen, also Hamilton war dieses Wochenende in den Sessions wirklich super nah an Leclerc dran. Ja. Also war ja dann
Qualifying
vorne, auch wenn Leclerc eben seine Runde verbockt hatte. Aber da muss man ja auch sehen, also Leclerc verbockt ja, gut, es passiert ihm manchmal, nicht oft, aber das passiert ihm dann auch nur, wenn er wirklich absolut alles aus dem Auto rausholen muss. Und das schien ja der Fall zu sein. Also Hamilton ist da jetzt anscheinend schon sehr nah am Limit dran. Und kann auch da anscheinend jetzt gut damit zurechtkommen, zumindest mal auf dieser Strecke. Also auch das ist spannend. Und dann schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Schlaglichter auf Antonelli.
Das müssen wir unbedingt machen.
Hat ja am Start großartigerweise direkt Piastri kassiert.
Ja.
Hat dann eigentlich alles richtig gemacht, ist super wegverwaltet und hat ihn ja eigentlich auch bis aufs Ende nicht mehr so richtig rankommen lassen. Und er hat dann auch auf der Pressekonferenz, war ja auch seine erste Pressekonferenz nach dem Rennen, mit dem Top 3 ist die ja immer, gesagt, er hat auf den letzten Stint dann einfach zu sehr gepusht, um Verstappen einzuholen und dann sind ja halt die Reifen abgeraucht. Wenn er ein bisschen besser verwaltet hätte, dann wäre es vielleicht nach hinten gar nicht so brenzlig geworden dann am Schluss.
Ja, das ist natürlich die Erfahrung, ne? Die kann er noch gar nicht haben. Aber er kommt da ja auf jeden Fall sehr, sehr gut ran. Er hat sich ja wirklich sehr wacker gehalten. Er war bis zum Ende, bis zum Safety Car eigentlich nur wenige Sekunden hinter George Russell über die ganze Renndistanz. Also so schlecht hat er es nicht gemacht. Und freut mich ungemein. Ja. Er hatte jetzt wirklich einen komplett verseuchten Tripleheader in Europa. 0 Punkte, da lief eine ganze Menge schief. Und tatsächlich vor dem Kanada-Rennen gab es auch schon Stimmen oder auch er selber hat gesagt, ja, wenn die Ergebnisse halt ausbleiben, dann fängt man schon an zu zweifeln. Das ist natürlich gerade für so einen jungen Piloten dann auch nicht ganz ungefährlich, ja, mental. Aber genau die richtige Antwort ist dann natürlich so ein Top-Ergebnis, sein erstes Podium. Er war überglücklich, sein Papa war auch da. Also ganz, ganz tolle Szenen und wir sind uns sehr sicher, dass das nicht das letzte Podium gewesen sein wird von Antonelli, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also da werden wir einiges erwarten können. Und er wurde ja dann bei den Boxenstops, ich will jetzt nicht sagen benachteiligt, aber Russell war natürlich vorne und dann wird der natürlich sozusagen präferiert behandeln. Jetzt müsst ihr euch überlegen, der hätte noch ein bisschen schneller sein können, ne? Weil also rein von der Pace her, mein Russell hat vorne auch teilweise natürlich verwaltet, ne? Da wäre sicherlich von ihm auch noch einiges mehr drin gewesen, wenn das wirklich hätte drauf anlegen müssen. Aber trotzdem, also das zeigt ja, dass da immer noch ein bisschen Potenzial mehr sogar drinnen ist und das lässt hoffen. Und Mercedes echt, wenn die jetzt das konservieren können, auf den heißen Strecken wird es wahrscheinlich eben nicht so gut funktionieren. Ist ja jetzt immer noch so ein bisschen bei Mercedes. Je kühler die Strecke, desto schneller das Auto. Aber wenn sie da sind, sind sie da. Und dann auch vor allem beide Fahrer wie bestellt. Ja. Und wie gesagt, mit 18 Jahren, Hut ab. Und jetzt gehen uns hinten raus natürlich so ein bisschen die Zeit verloren. Wir hätten jetzt noch ganz viel zu besprechen zu Hülkenberg, Alonso und Esteban Ocon. Und das werden wir ganz, ganz ausführlich in den Fahrerwertungen machen. Deswegen hart noch so lange aus. Ja, es ist ja nur ein Tag dazwischen. Dann kommen unsere ganz ausführlichen Fahrernoten, wo wir jeden Einzelnen bewerten. Und zwar ganz fair anhand dessen, was er da auch hätte maximal rausholen können mit dem Material, das ihm jeweils zur Verfügung stand. Und dann auch in aller Ausführlichkeit, zwar alle 20 Fahrer.
So
klingt doch nicht schlecht.
Und zwischendurch haben wir natürlich die eine oder andere Überraschung für euch parat. Also unbedingt Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Podcast abonnieren auf der Plattform eures Vertrauens. Dann verpasst ihr nichts von unserem Content hier. Wir sind fleißig. Wir legen uns ins Zeug für euch, denn unser Motto ist bekanntermaßen mehr Formel 1 ist mehr gut. Und danach handeln wir. Bis zur nächsten Episode, Freunde. Tschüss, ciao.